mein damaliger Trainer, mit dem ich jetzt noch sehr verbunden bin, hat gesagt, du René, das ist wie auf der Straße so, das wird nichts, probier es mal im Sprint auf der Bahn, bei den Dicken. War wirklich dann am Abend, wo wir die Medaille gewonnen hatten, die auf den Nachttisch gelegt haben, ja, und uns früher, als wir aufgewacht sind, angeguckt haben und dann so unglaublich so, meinst du, sie ist noch da? Und dann so beides rübergefasst, ja, ist sie. Wenn man das Siegerbild sieht dann am Ende, wie wir auf Platz 3 stehen, da war bei mir null Freude. Das war echt einer der beschissensten Tage. Wir sind dann abends ins deutsche Haus, ich konnte nicht feiern, ich konnte nicht lachen. Es hat mich so angekotzt, dass wir Dritter geworden sind.
Herzlich willkommen zur 5. Folge des Velodromecast. Ich bin Felix Gerhardt und heute ist wieder ein Sprinter zu Gast. Diesmal ein ehemaliger, nämlich René Enders. Weltmeister, Europameister, Weltrekordler, Olympiadritter und ein richtig guter Typ. Wir kennen uns von den Six Days Bremen und ich erinnere mich, wie wir vor ein paar Jahren nach einem Rennabend noch in die Hotelbar gegangen sind. René, der war damals schon Botschafter, ich Sprecher. Und René hatte so ein strahlend weißes Hemd an. Und dann hat er gesagt, dass er die erste Runde holt und dann kam er zurück und hatte die Getränke so richtig schön auf dem Tablett drapiert und hatte sich ein Spülhandtuch über den Arm gelegt und hat das dann richtig serviert. Und das war einer der größten Momente meiner Sportlerkarriere, wenn dir ein mehrfacher Weltmeister einen Gin Tonic serviert. Dann hast du es geschafft. Kleiner Hinweis noch, es hat ja jetzt eine kleine Pause gegeben, nachdem die ersten Folgen des Velodromecast ja im Wochentakt gekommen sind. Das wird jetzt auch ein bisschen unregelmäßig bleiben. Deshalb folgt am besten auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, dann verpasst ihr keine neue Folge. Und auch das in der letzten Folge versprochene Gewinnspiel auf Instagram, das hat sich ein bisschen verzögert, kommt aber jetzt wirklich, also auch da gerne folgen, @Velodromecast. Und jetzt viel Spaß mit René Enders.
Der Velodromecast aus dem Fahrerlager bei den Six Days Bremen und neben mir sitzt ein absoluter Medaillensammler und ich pinse dir jetzt direkt schon mal ordentlich Honig um den Bart. Einer der sympathischsten Menschen, die ich im Sport bisher kennenlernen durfte, René Enders.
Da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung, Felix. Ja, das höre ich natürlich sehr, sehr gern. Ich versuche, so normal zu bleiben, wie ich bin und schön, dass das gut ankommt.
Ja, du warst Sprinter, bist seit einigen Jahren nicht mehr aktiv, bist aber immer noch dem Sport sehr verbunden, bist hier in Bremen Botschafter. Und wir wollen sprechen über deine Beziehung zum Radsport, wie du zum Radsport gekommen bist. Du kommst aus Thüringen, da kommen aus wundersamem Grund viele Radsportler her. Wie bist du zum Radsport und speziell zum Bahnradsport gekommen?
Ja, also es war echt eine lustige Geschichte, ehrlich gesagt. Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ich bin 87 geboren, habe mit 8 Jahren angefangen mit Sport, mit Judo. Ich komme aus einem kleinen ostthüringischen Ort mit 3.000, 4.000 Einwohnern und habe da mit Judo angefangen durch einen Schulkameraden. Und wir haben dort 2-mal die Woche trainiert. Das war alles gut. Ich war da auch sehr, sehr erfolgreich, muss ich ehrlich sagen. Waren damals schon die ersten Anfragen für Sportschulen und sowas, was ich aber tatsächlich gar nicht wollte. Und 2001 im Sommer, da war ich 14, bin ich, weil meine Oma die besten Nudeln macht, die ich zumindest bis dahin kannte, mit dem Fahrrad zu ihr nach Sachsen gefahren. Das waren 16 Kilometer. Also für mich war das damals eine halbe Weltreise. Aber 16 Kilometer mit dem Rad gefahren, habe dort Nudeln gegessen. Und auf dem Rückweg habe ich ein Problem mit der Bremse gehabt, gar nichts Wildes, angehalten und habe im Hintergrund ein Radteam gesehen. Oder wie man früher gesagt hat, Fahrradteam. Ne? Also ich kannte mich ja mit Radsport noch gar nicht aus. Und habe einfach mit 14 gedacht, die hänge ich ab. Und dann bin ich da Kraft meiner Wassersuppe Vollgas durch den Ort gefahren und habe die da quasi nicht näher kommen lassen. Und so nach 10, 15 Minuten kam ein Teamwagen vorbei, hat mich angehalten und hat gesagt, Junge, halt mal an. Und der Herr hat sich dann als Gerald Mortag vorgestellt, war auch mehrmaliger Weltmeister auf der Bahn. Hat sich dann vorgestellt. Ich hatte damals von Radrennbahn gar keine Ahnung. Und er hat gesagt, Junge, das sah gut aus. Und auch wenn es ein bisschen schnell war und unvorsichtig und hast nicht Lust, Radsport zu machen. Und da habe ich ihm relativ schnell zu verstehen gegeben, dass ich eigentlich Judo mache. Mhm. Und dass da nichts rangeht. Und dann hat er mir seine Visitenkarte da gelassen. Und hat gesagt, komm doch mal nach Gera auf die Radrennbahn, ich würde mich freuen. Und da habe ich es zu Hause meinen Eltern vorgelegt, die kannten Gerald Mortag, weil er auch ein bekannter Sportler war. Und da habe ich gesagt, ja, da gehen wir hin und ich hätte nie gedacht, dass das solche Ausmaße annimmt. Und tatsächlich, wir haben dann ein Probetraining gemacht auf der Radrennbahn und das lief gut. Und dann war tatsächlich der einzige Grund, warum ich zum Radsport gewechselt bin, wir saßen dort im Trainerbüro, meine Eltern, die haben gesagt, ja, wir trainieren hier 5-mal die Woche und am Wochenende ist Wettkampf. Und da habe ich gesagt, geil, 5-mal die Woche Sport? Geil, das will ich machen. Und das war tatsächlich der einzige Grund, warum ich zum Radsport gewechselt bin. Und das war auch gar nicht eigentlich meine Sportart, wenn man ehrlich ist.
Aber weil so ein sportverrückter Typ ist, hast du einfach gesagt, boah geil, 6-mal die Woche Sport.
Absolut. Also das war wirklich der einzige Grund, der eigentliche Anreiz dafür. Ja? Und ich dachte ja auch, ich bin gut trainiert. Und als dann die ersten Rennen kamen und ich eigentlich gnadenlos abgehangen worden bin, habe ich gedacht, das ist schon ein anderer Schnack hier. Also das muss man schon sagen. Und damals war ja Marcel Barth, auch Juniorenweltmeister, jetzt hier El Barto DJ und auch Botschafter. War ja damals sehr, sehr erfolgreicher Sportler, auch in meiner Trainingsgruppe. Das war schon erstmal eine Herausforderung, ja.
Also es ist nicht so, dass du das Naturtalent warst, also du hattest den Ehrgeiz da mit 14 irgendwie die Leute abzuhängen, aber es war jetzt nicht so, dass du als Naturtalent irgendwie, wie man es von Jan Ullrich kennt, der dann die ersten Rennen gefahren ist und hat direkt die Älteren da abgehängt.
Nee, also ich war tatsächlich, sag mal, was die Straßenrennen anging, immer so im hinteren Drittel, muss man ehrlich sagen. Ne? Also war dann schon so. Marcel Barth hat mich oft überrundet. Das war komisch, weil im Judo habe ich die meiste Zeit gewonnen. Aber ich hatte, obwohl ich so ehrgeizig war, nie das Gefühl im Radsport, dass ich da verloren habe irgendwie. Also ich weiß gar nicht warum, weil ich bin eigentlich viel zu ehrgeizig und mich kotzt eigentlich Verlieren an. Und mich nervt das auch, aber ich hatte nie das Gefühl, ich muss jetzt aufhören damit. Also das hatte ich irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum, vielleicht war das so die innerliche Ruhe, aber die hatte ich eigentlich nicht. Aber es war nie der Grund, so, ich habe jetzt verloren und muss jetzt aufhören und sowas. Das gab es tatsächlich nicht.
Aber irgendwann musst du einen Klick gemacht haben. Also kamen zuerst die Erfolge oder kam zuerst die Festlegung auf den Sprint? Wie war so die Genese da?
Genau, also ich wohne ja knapp 30 Kilometer weg von Gera. Ich musste also immer mit dem Rad nach der Schule, in der normalen Schule war ich ja, mit dem Rad zum Training fahren. Habe dann die Gruppe unterwegs getroffen. Und mein damaliger Trainer, mit dem ich jetzt noch sehr verbunden bin, hat gesagt, du René, das ist wie auf der Straße so, das wird nichts. Probier es mal im Sprint auf der Bahn, bei den Dicken. Und das lief gleich sehr gut. Das war gleich mein Metier, ja. Schnell, kurze Strecken, sprintkräftig. Man musste nicht unbedingt immer nur so mager sein, ja. Man konnte schön essen, das, was ja ein wichtiger Punkt war. Und man brauchte auch vor allem auch Kraft und die hatte ich ja. Und da lief es sehr, sehr gut. Und da bin ich in der Saison 2003 auf die Bahn gewechselt. Bin dann mit so einem Ausgleichsprogramm mit Erfurt immer mitgefahren. Gera hat quasi die Erfurter bezahlt, dass ich da mit kann und so. Da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Und bin dann zur Deutschen Meisterschaft in Gera Vize-Deutscher Meister geworden, über 500 Meter in der Jugend und bei den Junioren im Teamsprint Vize-Deutscher Meister. Und das war dann der Punkt, wo die Trainer aus Kaiserslautern und aus Erfurt kamen und haben gesagt, Junge, wenn du was werden willst, musst du zur Sportschule kommen. Und das, was ich vorher immer kategorisch abgelehnt habe, auch durch Judo, ich stand hier gar nicht groß zur Debatte. Also das ging tatsächlich wie Hochgeschwindigkeitszug fahren. Ja, das ist wirklich so, er musste da hingehen, okay, pass auf, wir machen einen Termin. Dann standen die schon alle da, meine Eltern informiert. Ja, also gehst du einfach ins Internat, kein Problem, kommst du her, guckst dir das an, dann gehst du dort in die Schule und dann sind wir dort hingefahren. Und meine Eltern haben mich dann erstmal gebremst, weil ich sag mal, ich komme nicht aus einem Haushalt, wo Reichtum eine große Rolle spielt. Also ich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit und meine Eltern haben auch versucht, mir alles zu ermöglichen. Weil die haben gesagt, Junge, wenn wir nicht 200 Euro BAföG bekommen, also als Unterstützung im Monat, dann können wir dir diesen Traum leider nicht erfüllen. Und ich habe das immer akzeptiert. Also da war ich immer fein mit meinen Eltern und habe zum Glück aber dann das Geld bekommen als BAföG im Monat und bin dann gleich 2003 an die Sportschule gewechselt ins Internat. Und da ging ja die rasante Fahrt ja eigentlich erst richtig los. Ja, ich bin 2004 das erste Mal zu einer Junioren-Weltmeisterschaft nach L.A. geflogen als Ersatzmann. Robert Fürstemann ist ja damals gleich Junioren-Weltmeister geworden. Dann bin ich ein Jahr später, 2005, Junioren-Weltmeister geworden. Und dann war ja 2008 schon das erste Mal Olympia. Also das ging wirklich rasend schnell. Ja, dann auch die Karriere mit Schule beenden, Bundespolizei, das ist gigantisch. Also das muss ich wirklich sagen.
Und wann hast du mit Judo aufgehört? Hast du das noch parallel gemacht? Oder?
Ja, genau. Ich habe das 2001 noch bis Ende des Jahres weitergemacht. Habe da auch viel, glaube ich, berechtigt auch kritische Stimmen gehabt, auch seitens des Trainers. Ja, und im Radsport wirst du nicht so gut wie im Judo und sowas. Klar, sie haben auch einen Leistungsträger verloren. Ich war im Verein schon, schon einer der Besten mit und habe da auch gute Chancen gehabt. Aber im Nachgang, klar, ist das alles freundschaftlich, alles nett. Und habe dann nach dem halben Jahr gesagt, ich mache nur noch Radsport. Es ging auch zeitlich gar nicht anders.
Ja. Und dann kam eben dieser schnelle Aufstieg 2008, das erste Mal Olympia und auch die erste Medaille, richtig?
Genau, ja, das ist, das muss man auch dazu sagen. Ich bin 2006 zur Bundespolizei gegangen.
Also mit 19?
Mit 19, genau. Mhm. Ich kann nur ein bisschen vorgreifen. Ich habe meine Schule beendet nach der Union-Weltmeisterschaft und habe gesagt, hier, ich möchte, brech Abitur ab, weil Polizei eh noch mittlerer Dienst ist. Habe mich dann zuerst in Thüringen bei der Sportfördergruppe beworben, Landespolizei, und bin dort ausgeschieden aufgrund meiner Sehschwäche. Mhm. Und dann ist erst mal so ganz kurz so ein Kartenhäuschen, was ich mir so gebaut hatte, zusammengefallen. Und habe gesagt, das ist blöd, was macht man jetzt? Und es gab über die Deutsche Sporthilfe damals die Möglichkeit, sich die Augen lasern zu lassen. Das habe ich gemacht. Und bin dann wieder zu Thüringen Polizei und gesagt, hallo, hier bin ich, kann wieder sehen. Und dann habe ich gesagt, nee, das dauert hier 2 Jahre. Und ich bin damals mit dem Radsportverband und gesagt, naja, was sieht denn aus? Ein Jahr Sportfördergruppe. Und da hat damals Burkhard Bremer, der damals noch Chef war, Sportdirektor war, gesagt, naja, also wegen einem Jahr machen wir nicht Sportfördergruppe. Bin dann normal zur Bundeswehr gegangen in Erfurt. Das haben wir alles hingebogen bekommen. Und habe mich dann 2006 bei der Bundespolizei beworben und bin seitdem bei der Bundespolizei, genau. Mhm. Und dann ist die Ausbildung, die ist immer 4 Monate. Und eigentlich war Robert auch der sichere Mann für Olympia, ja, damals. Also hat dadurch, dass er ein Jahr älter war, 2004 ja auch die Juniorenweltmeisterschaft gewonnen, ich 2005. Und meine Chancen, zu Olympia zu kommen, waren tatsächlich sehr, sehr gering. Wir hatten 2007, bin ich die ersten Weltcups gefahren. Und wir hatten damals die Möglichkeit, mit einem Profiteam an den Start zu gehen. Der BDR hat damals ein Profiteam gemacht. Das heißt, wir hatten einen direkten Vergleich. Mhm. Und da war der erste Weltcup in Peking. Nee, stimmt nicht. Der erste Weltcup war in Australien. Da war Robert noch schneller. Und ich bin dann, wir sind kurze Zeit später dann nach Peking geflogen. Und da war ich das erste Mal deutlich schneller. Und war damit im Rennen zu sagen, ey, ich habe die Möglichkeit für Olympia. Und es gab dann noch ein paar Stechen zwischen uns beiden, die es ja die Folgejahre auch immer gab, und habe mich dann tatsächlich ganz, ganz knapp durchgesetzt. Robert war dann, man sagt immer, leider war Ersatzmann. Das ist meiner Meinung nach, das ist immer Quatsch im Sport. Ne? Ich meine, man selber will immer vorne sein. Und ich war dann der Glückliche, der dann Olympia gefahren ist, zusammen mit Max Levy und dem alten Hasen Stefan Nimke. Und das hat mich echt überrannt, ja. Also ich bin 2007 meine ersten Weltcups gefahren, ich bin 2008 meine erste WM gefahren und dann fährst du gleich zur Olympia. Ey, das ist wirklich, das geht an dir vorbei wie so ein Schnellzug, ja. Also alles nur links und rechts, sondern du musst einfach noch funktionieren, sodass da vom Genießen her gar nicht so die Rede ist, ne. Aber ja, ein wirklich geiler Moment, der mir immer in Erinnerung bleiben wird, ist, ich habe mit Max Levy die nächsten 10 Jahre um mein Zimmer geteilt. Mhm. War wirklich dann am Abend, wo wir die Medaille gewonnen hatten, die auf den Nachttisch gelegt haben, ja, und uns früh, als wir aufgewacht sind, angeguckt haben und uns dann so unglaublich so, meinst du, sie ist noch da? Und dann so beides rübergefasst, ja, ist sie. Ah, das wirklich war, was mir echt Gänsehaut bereitet und ja, tatsächlich einer der schönsten Momente meiner Karriere ist.
Es war die Bronzemedaille.
Genau.
Man sagt immer, der olympische Geist, dabei sein ist alles und am liebsten möchte man ganz oben stehen. Aber ich glaube, man kann dieses Feeling als Zuschauer ja gar nicht entwickeln. Ist es trotzdem so, Platz 3, die Bronzemedaille, ist das wie Platz 1 gefühlt? Oder?
Da können wir Richtung 2012 dann schon mal vorgucken, weil da sind andere Vorzeichen. 2008 war das ganz klare Ziel, wir schaffen maximal Platz 3. Mhm. Das heißt, das war ein absoluter Erfolg und das hat sich auch so angefühlt. Also da war einfach nicht mehr drin und von daher war das absolut überwältigend. Ne? Und auch, ich sag mal, rückblickend betrachtend, war 2008 Peking, das waren absolut perfekte Spiele. Ne? Also viel besser hätte man, glaube ich, in Einstand da nicht geben können.
Mhm. Jetzt hast du schon angesprochen, es gab Stechen zwischen Robert Förstemann und dir. Ihr kennt euch also sehr lange, ihr trefft euch auch auf diesen Veranstaltungen immer wieder. Du hast mit Max Levy ein Zimmer geteilt. Inwieweit ist man, weil man ist im Teamsprint, ist man dann ja Kollege, man ist aber auch Konkurrent und man fährt um Meistertitel auch gegeneinander zum Teil. Wie viel Konkurrenzdenken ist da, wie viel Teamgedanke ist da, was ist das für eine Melange?
Ja, ich glaube, ich spreche da vielen Sportlern, glaube ich, aus dem Herzen, weil es oft anders dargestellt wird, meiner Meinung nach. Also niemand möchte auf einer Ersatzbank sitzen und sehen, wie die Kollegen Weltmeister werden. Das ist, oder Erfolge feiern, weil du selber von dem Kuchen nichts abbekommst und dann auch so einen tollen Schulterklopfer und sagst, hey, du warst auch dabei im Team und sowas. Und derjenige, der Ersatzmann ist, sagt dann, ja, ich freue mich fürs Team. Mhm. Ja, grundsätzlich ist das so, aber grundsätzlich möchte der Ersatzmann fahren und möchte dabei sein und gewinnen. Also ich glaube, das ist bei vielen immer so, wenn man das so im Sport hört, so merkt man so, ja, und ich freue mich fürs Team und auch wenn ich auf der Ersatzbank saß, das ist eine Riesenchance für mich. Also bei mir war das nicht so. Ich saß auf der Ersatzbank und habe eigentlich, ja, jetzt will ich nicht sagen, ich habe mich gefreut, wenn sie verloren haben, aber ja, wir sind Sportler, ja, wir sind so ehrgeizig, jeder möchte den Erfolg und das ist auch einfach so. Also wir sind sicherlich im Team zusammen und wir verstehen uns auch alle gut, aber dass im Sport eine richtig enge Freundschaft entsteht, das ist schon meiner Meinung nach sehr, sehr selten. Also glaube ich zumindest. Zumindest in so Sportarten, wo so Einzelleistungen auch eine extreme Rolle spielen.
Hm. Jetzt hast du schon angesprochen, Olympia 2012 waren andere Vorzeichen. Auch da gab es die Bronzemedaille. Wie waren die Vorzeichen da? Und was war da los in diesen Tagen?
Genau, also wir sind 2011 in Kolumbien Weltrekord gefahren. Ich war bis dato seit 2011 dann auch auf meiner Position 1 ungeschlagen. Das heißt, ich hatte Richtung Olympia-Nominierung keine Probleme, konnte mich da entspannt durchsetzen, aber ich konnte mich durchsetzen, weil ich einfach dann auch eine gewisse Leistung abgeliefert war, die international einfach mit die Beste war. Und ja, wir sind zu den Olympischen Spielen gefahren, wieder in derselben Besetzung. Robert war Ersatzmann auf Position 2 eigentlich und Max Levy und Stefan Nimke wieder am Start. Wir waren ein gutes Team. Ich glaube, wir waren damals auch zu viert. Dadurch, dass wir alle Trainingslager zusammen gemacht haben, glaube ich, eine kleine, feine Truppe. Das hat echt Spaß gemacht immer. Und ja, wir sind zu Olympia gefahren und wollten Olympiasieger werden. Ja? Wir haben gesagt, ey, wir haben das dieses Jahr drauf. Wir sind Weltrekord gefahren. Wer soll uns schlagen? Ne? Also, und wir hatten auch das Mindset dazu. Die Truppe hat gepasst. Mechaniker, Trainer, wir haben alle an einem Strang gezogen. Das war wirklich, man muss wirklich sagen, geil zu trainieren und geil mit den Jungs da zu wachsen. Und dann sind wir in der Vorbereitung in den letzten, ich glaube, anderthalb oder zwei Wochen und da ist Stefan Nimke beim Start der Rahmen gebrochen und der ist einfach nur umgefallen. Also das gar nicht, war weder bei einer schnellen Bewegung noch irgendwas auf der Radrennbahn in Köln und hat sich im Rücken wehgetan. Und ja, wer Stefan kennt, ne, als alter Hase, so hier im Wehwehchen, da im Wehwehchen, wir haben das immer tatsächlich weggelächelt und gesagt, ja komm Bodo, jetzt sei nicht so und hab dich nicht so und jetzt fahren wir wieder. Und er hat immer gesagt, Leute, ich sag, es gibt Tage, da geht gar nichts. Und dann merke ich davon am nächsten Tag gar nichts mehr. Sagt ich, wir haben das wirklich belächelt. Und dann fahren wir uns am Tag des Wettkampfs warm. Und er kommt ungelogen eine halbe Stunde vorm Start und sagt, Leute, ich starte hier nicht. Ich kann nicht. Und da sitzt du da und denkst, was geht jetzt vor sich? Ja? Also was, das ist wirklich das erste Mal so, wir wussten, wir wären ja kein Olympiasieger.
Also das war vor dem Team
Sprint. Vor dem Start. Eine halbe Stunde vorm Start.
Bei Olympia.
Sagt er kann nicht fahren.
Und ihr wart im Mindset noch so, wir wären hier absolut gleich Sieger.
Absolut. Und dann kam Robert ins Spiel. Wir waren natürlich froh, dass wir einen Ersatzmann hatten. So, ne? Und für ihn war das natürlich eine mega Chance auch. Ja? Wir hatten dann im Vorlauf ein bisschen verkackt, muss man ehrlich sagen. Und ich war dann richtig sauer, weil ich habe richtig abgeliefert auf meine Position. Und ich war voll im Game und habe gesagt, Leute, lass uns wenigstens noch so eine Medaille holen. Ja? Und wenn man das Siegerbild sieht, dann am Ende, wie wir auf Platz 3 stehen, da war bei mir null Freude. Das war echt einer der beschissensten Tage. Wir sind dann abends ins deutsche Haus. Ich konnte nicht feiern, ich konnte nicht lachen. Es hat mich so angekotzt, dass wir Dritter geworden sind. Und klar, Robert hat sich gefeiert, logisch. Er war Ersatzmann. Aber ich hatte in dem Moment echt einen absoluten Hals und habe gedacht, Leute, das kann nicht euer Ernst sein. Wir sind hergefahren um Olympiasieger und sind Dritter geworden. Das war tatsächlich eine Situation damals, da bin ich echt, habe ich lange mit zu hadern gehabt, weil es echt eine harte Zeit war mit Vorbereitungen und so und wir echt fit waren und dachte, hey, das kriegst du so nicht mehr. Ja? Und mein Masterplan war damals wirklich, ich wäre Olympiasieger und hör auf. Mhm. Ich fand das damals bei Magdalena Neuner so geil, als die das hatte. Und da habe ich gedacht, das wäre mein Masterplan. Und das ist das so alles so wieder so zusammengefallen, ja. Ich meine, rückblickend betrachtend lache ich tatsächlich darüber. Ich finde es geil, ey, ich bin Dritter bei Olympia geworden. Ey, geil, dass Robert da war, geil, dass wir das noch gerockt haben. Mhm. Aber in dem Moment war es scheiße.
Ja. Du hast auch Weltmeisterschaften gewonnen, du hast Europameisterschaften gewonnen. Was ist unterm Strich dein größter Erfolg der Karriere?
Boah, ich glaube, das kann man gar nicht so sagen. Ich glaube, das sind so einzelne Momente. Also wie gesagt, 2008 Olympia das erste Mal mit 21. Ich glaube, das ist schon richtig geil. Und ein richtig geiler Moment war tatsächlich, als wir 2013, also nach Olympia, dann direkt Weltmeister geworden sind. Das war so dieser persönliche Abschluss, wo du weißt, wir haben es gezeigt, wir können es, ja. Und das war cool, ja.
Mhm. Ich habe schon mit mehreren Gästen darüber gesprochen, dieses Trikot, entweder das Weltmeistertrikot oder das Europameistertrikot, dass das ja einfach so ikonisch ist. Das ist ja was Besonderes, was es in dieser Sportart gibt. In, ich glaube, keiner anderen ist das so, dass man dann ein Jahr dieses Trikot tragen darf. Ist das fast wertvoller und fast ja wichtiger als zum Beispiel so eine Medaille?
Ich bin tatsächlich... Wer mich kennt, nicht so Jäger und Sammler. Ich habe auch zu Hause in meinem Haus keinerlei Radsportsachen irgendwo auch hängen oder sowas. Also gar nichts. Hängt kein Bild da, es hängt keine Medaille da irgendwo. Die liegt tatsächlich in irgendeiner Tasche, die ich irgendwo mal auspacke, wenn ich an irgendwelchen Grundschulen mal einen Vortrag halte oder sowas. Von daher bin ich da gar nicht so krass abergläubisch und hänge da gar nicht so krass dran. Aber ja, ich glaube, die Faszination WM-Trikot kommt bei mir jetzt erst, wo ich aufgehört habe. Wenn man sieht, wie stolz man darauf eigentlich sein kann. Und das, ich hatte das vorhin beim Frühstück mal gesagt, manchmal war ich zu verbissen, glaube ich, als Sportler. Ich habe zu viel im Tunnel gelebt und habe gedacht, ich habe das zu wenig genossen, so ein bisschen. Und das im Nachhinein würde ich das anders machen. Und ich hatte auch jetzt erst bei den letzten Olympischen Spielen so richtig das Feeling wieder dabei drin zu sein und mich zu freuen für die anderen. Geil und was, ey, da warst du auch. Und das hatte ich viele, viele Jahre nicht, weil ich einfach im Tunnel war und immer so erfolgsbesessen, aber ich war extrem ehrgeizig und habe da nichts rangelassen. Das würde ich im Nachgang anders machen. Also ich würde mich da schon, ich will nicht sagen mehr feiern lassen, aber nicht so zurückhaltend zu sein, zu sagen, das Weltmeistertrikot, das musst du zeigen. Alter, ich bin's ja auch.
Und du zeigst es zumindest, ich habe einmal ein Posting von dir gesehen, ich weiß nicht, ob es auf Strava war oder auf Instagram, da bist du, ich glaube, in Kroatien Rad gefahren im Weltmeistertrikot. Das ist doch geil, wenn man sagen kann, ja, ich habe mir dieses Trikot auch erarbeitet und fahre jetzt hier Rad und fahre das spazieren.
Ja, absolut, aber ich musste das tatsächlich auch erst lernen. Also ich bin ja irgendwann in einen normalen Dienstübergang, auch bei meinem Arbeiten und sowas. Und ich bin mir aber dessen gar nicht so bewusst gewesen, was das kam wirklich erst über die Jahre, wo ich so denke, hey, ich muss mich eigentlich verstecken. Ich war der Beste der Welt. Und das nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und war fast 10 Jahre lang Weltrekordhalter. Also was, warum soll ich nicht auch zeigen können? Ja. Stolz drauf sein, ja. Und das kam aber tatsächlich erst viel später.
Was denkst du denn, wenn man kann die Trikots ja mittlerweile auch kaufen und manche machen das ja irgendwie als Gag, dass sich die Dicksten irgendwie das Bergtrikot von der Tour de France überziehen oder sagen, boah, ich finde das Weltmeistertrikot so geil, ich fahre einfach draußen meine Trainingsrunden, also als Hobbysportler im Weltmeistertrikot. Wenn du solche Leute siehst, findest du, man muss sich das wirklich erarbeiten, um es auch tragen zu dürfen, oder sagst du, Mensch, wenn du Spaß dran hast, ist doch in Ordnung, oder fährst du dran vorbei und denkst dir so, ey, ich bin's wirklich. So bist du wahrscheinlich nicht.
Also ich würde es so nicht machen, definitiv nicht. Ich bin ja auch großer Nils Pollitt-Fan und sowas. Ich würde das Trikot trotzdem nicht tragen, auch wenn ich es, keine Ahnung, ich bin da einfach nicht der Typ für. Aber ich kann es natürlich verstehen, das gehört halt heutzutage mittlerweile dazu. Ich meine, jeder, der ins Stadion geht, hat ein Fußballtrikot an. Kann ja auch nicht sagen, du darfst es nicht tragen, weil du es dir nicht erarbeitet hast. Ich glaube, das war früher im Radsport einfach nicht so verbreitet. Aber wenn man heute den Hype sieht, den der Radsport mit sich bringt, dann muss man damit leben, dass die Leute auch draußen mit in Anführungsstrichen Fan-Trikots, Weltmeistertrikots, Olympiatrikots, Trikots von großen Teams rumfahren. Und ja, da bin ich fein mit.
Ja. Es gibt einen Radsport-Hype, das hast du angesprochen, der Bahnradsport. Dein Radsport ist davon ja zumindest Stand jetzt noch nicht so betroffen, in Anführungsstrichen betroffen. Das ist ein komisches Wort in dem Zusammenhang. Da ist ja immer noch so, dass eher zusammengestrichen wird. Also 6-Tage-Rennen sind ganz viel zusammengestrichen worden. Die Track Champions League wurde wieder abgeschafft. Wie nimmst du das wahr, diese Entwicklung?
Naja, das ist schade und ich denke da tatsächlich auch viel drüber nach, was man da anders machen kann. Und jetzt sitzen wir hier in Bremen auf der Radrennbahn und ich muss ehrlich sagen, das ist doch, wenn man das sieht, nicht nur, weil ich den Sport selber mal gemacht habe, aber das ist doch einfach ein geiles Event.
Ja.
Hier hämmern die Renner mit über 60 km/h um eine 166 Meter Holzbahn. Mega.
Deshalb rumpelt es übrigens im Hintergrund, ja, genau, auch die ganze Zeit, weil es ist hier gerade Trainingszeit und hier fährt zum Beispiel Nils Pollitt an uns vorbei, einer der besten Sportler, Radsportler in Deutschland überhaupt.
Genau, also ich finde, das Konzept hier in Bremen ist nicht nur, weil es Bremen ist, sondern das geht schon auf. Ich glaube, man muss einfach den Bahnradsport attraktiver machen, indem man halt eine Veranstaltung auch ringsrum macht. Und das ist hier so. In anderen Hallen gibt es DJs, es legen Stars auf. Und dann kommen die Leute halt einerseits wegen den Stars und sehen aber dann auch geilen Radsport. Und dann kommen die Leute und schauen auch. Na gut, nur haben wir in Deutschland nicht überall eine Radrennbahn. Das ist natürlich schon erstmal auch ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, wir müssen langsam anfangen. Und auch die Verbände müssen da anfangen. Ich sehe da auch den Radsportverband in Deutschland gefragt, die Sache mehr nach vorne zu bringen. Und weil die Sportart hat geiles Potenzial. Es ist doch mega aufregend, mega spannende Rennen, auch gerade die Sprintbereiche. Du hast nach 8 Runden Keirin, weißt du, wer gewonnen hat?
Ja.
Du brauchst nicht 3 Stunden gucken, wie die berghoch und bergunter fahren, ja?
Du hast deine Karriere 2018 beendet, bist in deinen ursprünglichen Job als Polizist wieder zurückgegangen, bist dem Sport aber nach wie vor sehr verbunden, denn du machst, glaube ich, jeden Tag weiterhin Sport. Und organisierst auch, was sind das, Crossläufe? Crossläufe, ne?
Genau, also nicht Crossläufe, sondern den Crosslauf, den Weidertal-Cross.
Mhm.
Ja, ich habe 2018 aufgehört und habe dann gesagt, ich will ja weiter fit bleiben und versuche jetzt auch so 6-mal die Woche noch zu trainieren. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen hängen geblieben bei mir im Kopf. Das kann ich auch irgendwie nicht abschalten. Genau, und bin dann so ein bisschen dem Laufen nahe gekommen, weil ich sage, okay, ich brauche was ein bisschen effektiver ist, weil eine Stunde Radfahren ist einfach nicht so effektiv wie eine Stunde Laufen. Und da ich viel auf Dienstreisen unterwegs bin, so ein paar Schuhe einzupacken, eine kurze Hose und ein T-Shirt, geht auf jeden Fall deutlich einfacher. Und mit einem Freund aus der Region in Ostthüringen habe ich überlegt, was wir machen können. Er hat selber eine Marathonveranstaltung früher organisiert. Und dann habe ich gesagt, oh, Marathon, das ist nicht so meins. Und eigentlich ist Laufen gar nicht so meins. Aber was ich geil finde, sind so Matschläufe, so Hindernisläufe.
Mhm.
Ja, dann haben wir vor 8 Jahren den Weidertal-Cross organisiert und gegründet. Das heißt, wir beide sind da die Hauptinitiatoren davon, sind jetzt dieses Jahr im 8. Jahr, hatten letztes Jahr über 1500 Starter und haben das dann mal regional eigentlich zu dem größten Event gemacht, was es gibt.
Und du hast auch einen Podcast selber. Also musst du natürlich auch Werbung machen für dein Produkt. Wie heißt der Podcast und worum geht's?
Genau, also wir haben den Podcast What Matters Most. Haben ehemalige Sportler, aber auch Leute, die sehr erfolgreich in ihrem Business sind, im Interview und auch im Podcast selber. Natürlich wollen wir die Geschichten ringsherum erfahren, weil das immer am spannendsten ist und die Leute natürlich immer fragen, wie wird man denn erfolgreich, wie lebt man denn so ein bisschen seinen Traum und sowas. Und man hört ja bei allen immer raus, egal wo man ist, egal, ich bin ja auch viel unterwegs, bei erfolgreichen Menschen, du musst einfach immer ein Ziel haben und daran glauben und wirklich hart dafür arbeiten. Es ist auch nicht immer alles positiv, ja. Also du machst nicht immer nur 3 Schritte nach oben, du machst auch mal 4 zurück.
Mhm.
Aber ich glaube, wenn man einen festen Traum hat, einen festen Glauben an was hat, dann kann man da auch jedes Ziel erreichen.
René Enders, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst im Velodromecast. Das war sehr, sehr spannend, hat sehr viel Einblicke gegeben und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
Vielen Dank.
Das war also Folge 5 des Velodromecast. Wenn es euch gefallen hat, dann erzählt das gerne weiter, gebt eine Bewertung ab und folgt auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, denn die nächsten Folgen, die kommen wie gesagt eher unregelmäßig und dann verpasst ihr keine neue Folge und ich habe einiges geplant. Und wenn ihr Feedback oder Gastwünsche habt, dann folgt gerne auf Instagram @velodromecast, da könnt ihr mir eine Nachricht schreiben. Ich freue mich über jedes Feedback und jede Kritik. Ich bin Felix Gerhardt, danke fürs Zuhören und bis demnächst.